Lesung aus dem zweiten Buch der Chronik. In jenen Tagen begingen alle führenden Männer Judas und die Priester und das Volk viel Untreue. Sie ahmten die Gräueltaten der Völker nach und entweihten das Haus, das der Herr in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter, sie durch seine Boten gewarnt, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab. Die Chaldäer verbrannten das Haus Gottes, rissen die Mauern Jerusalems nieder, legten Feuer an alle seine Paläste und zerstörten alle wertvollen Geräte. Alle, die dem Schwert entgangen waren, führte Nebukadnezar in die Verbannung nach Babel. Dort mussten sie ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Reich der Perser zur Herrschaft kam. Da ging das Wort in Erfüllung, das der Herr durch den Mund Jeremias verkündet hatte. Das Land bekam seine Sabbate ersetzt. Es lag brach während der ganzen Zeit der Verwüstung, bis 70 Jahre voll waren. Im ersten Jahr des Königs Kyros von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckte der Herr den Geist des Königs Kyros von Persien, und Kyros ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, der Herr, sein Gott, sei mit ihm, der soll hinaufziehen.
Liebe Schwestern und Brüder, in der vergangenen Woche lief im Fernsehen der zweiteilige Film Der Untergang, wo die letzten Tage Adolf Hitlers und die letzten Tage des Dritten Reiches in Szene gesetzt worden sind. Vielleicht haben manche von Ihnen diesen Film gesehen. Ich habe selber diesen Film vor 2 Jahren im Kino gesehen und ich muss sagen, es hat mich wohl nie ein Film so erschüttert wie dieser Film Der Untergang, wo einfach nur sinnloses Morden an der Tagesordnung war und Menschen, die den Ausgang des Dritten Reiches noch selber miterlebt haben, haben mir dann gesagt, dass ich sie gefragt habe, in Wirklichkeit war das noch schlimmer, als es im Film gezeigt wurde, aber da war es schon grausam genug. Und ich kann mich erinnern, als ich den Film gesehen habe mit einem Bekannten, wollte ich anschließend noch mit ihm darüber sprechen. Aber ich konnte nicht darüber sprechen. Es war so, als wenn mir der Hals zugeschnürt war. Ich war unfähig, darüber mit einem anderen zu sprechen. Und da auf einmal konnte ich auch verstehen, warum mein Vater nicht über das Dritte Reich sprechen konnte. Ich habe als Jugendlicher oft meinen Vater gefragt, der hat ja den Krieg als Soldat miterlebt. Wie war das denn? Aber er konnte nicht drüber sprechen und ich habe das nie verstanden. Ich habe gesagt, warum erzählt er denn nicht mal davon, wie es war? Heute kann ich das verstehen. Es hat mir den Hals zugeschnürt. Was mich mit am meisten im buchstäblichen Sinne bedrückt hat, es lag wie eine Last auf mir, das war am Ende des zweiten Teils die Begebenheiten, wo Adolf Hitler sich schon umgebracht hatte und wo dann eine totale lähmende Bleidecke auf allen Menschen lag. Keiner wusste, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen. Da wurden sinnlose Befehle gegeben, Durchhalteparolen, obwohl jeder wusste, es ist sowieso aus. Und es war einfach nur Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Es war der Untergang. Sehen Sie, diesen Titel, der Untergang, den könnte man auch schreiben über die Lesung, die wir eben gehört haben aus dem Alten Testament. Diese Lesung ist der letzte Abschnitt der Geschichte Israels vor der großen Katastrophe 587 vor Christus. Da war es auch so, da war Untergang da. Der König Nebukadnezar, der chaldäische König, der König von Babylon, hatte Jerusalem erobert. Und wir haben ja diese Verse gar nicht mitgelesen. Sie sind so grausam, dass man sie den Kirchenbesuchern gar nicht zumuten wollte. Er hat ein furchtbares Blutbad in Jerusalem angerichtet. Alte, junge, Kinder, Männer, Frauen, Greise, alles wurde sinnlos hingeschlachtet. Und dann ist der Tempel zerstört worden, bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Und alles, was im Tempel war, die ganze Ausstattung des Tempels, ist verschleppt worden nach Babylon. Und wenn noch jemand am Leben geblieben war, dann wurden alle die, die noch am Leben waren, auch nach Babylon verschleppt. Es war das Ende. Es war der Untergang. Da war nichts mehr. Es war aus. Ähnlich wie wir den Mai 1945 in unserem Volk erlebt haben. Der Untergang. Und wenn man einmal die Bibeltexte liest, die in dieser Zeit während der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden sind, dann spürt man auch an ganz vielen Stellen, dass es dem Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft genauso gegangen ist. Totale Ratlosigkeit, man wusste nicht mehr, was soll man jetzt machen. Man war ausradiert, man hatte überhaupt keine Perspektive mehr. Es lag auch wie eine Bleidecke auf ihnen. Es war aus, Untergang. Einige Jahrhunderte später schreibt ein Chronist diese ganze Geschichte Israels in ein Buch. Diese beiden Bücher stehen auch in der Bibel drin, erstes und zweites Buch der Chronik. Und am Ende dieses Buches der Chronik steht dann die Geschichte vom Untergang, von der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar, wo alles aus war. Aber dieser Chronist schreibt die Geschichte Israels nicht, weil er eine Chronik schreiben will, sondern er möchte das Volk jetzt zur Umkehr bewegen, dass sie sich wieder neu Gott zuwenden. Und darum berichtet er nicht nur wie in einer Chronik, wie das damals war, sondern er macht sich auch Gedanken darüber, wie ist das denn dazu gekommen, dass so ein totaler Untergang da war. Und dann schreibt er, die Priester haben Untreue geübt. Und nicht nur die Priester, alle führenden Männer des Volkes, in der Politik und das Volk selber auch. Sie sind Gott untreu geworden. Sie haben Gott nicht die Treue gehalten. Das Wort Treue und Glauben ist im Hebräischen das gleiche Wort. Sie haben den Glauben an Gott abgelegt. Sie haben die Gräueltaten der Heidenvölker praktiziert. Das heißt, sie haben Götzendienst getrieben. Sie haben Kinder den Götzen zum Opfer gebracht. Sie haben das Haus des Herrn, den Tempel, entweiht. Vielleicht erinnern Sie sich an das Evangelium vom letzten Sonntag von der Tempelaustreibung. Sie haben daraus eine Markthalle gemacht. Und irgendwann hat Gott dann immer wieder Propheten geschickt, die sie warnen sollen. Wenn ihr euch nicht umkehrt, auch von diesem Weg, dann werdet ihr ganz unten landen. Dann geht's mit euch bergab, Untergang. Aber was haben sie mit den Propheten gemacht? Mit den Boten, die Gott ihnen geschickt hat? Die haben sie ausgelacht. Haben sie gesagt, sind ja Spinner, die untergraben die Moral des Volkes. Man hat sie gefangen genommen und man hat nicht auf sie gehört. Und ist schön und bequem den Weg der Heiden weitergegangen, als wenn es Gott nicht gäbe. Und irgendwann, schreibt hier der Chronist, war der Zorn Gottes gegen sein Volk so groß, dass es für sie keine Heilung mehr gab. Da war nur noch Untergang. Und wie war das zur Zeit des Dritten Reiches? Da haben wir genau das Gleiche erlebt. Da wurde bewusst eine Ideologie gesetzt gegen Gott. Da ist der Augapfel Gottes, das war das Volk Israel, die Juden, wird immer wieder der Augapfel Gottes genannt, den man besonders schützt, der ist ausgerottet worden. Und irgendwann, man muss ja auch da sagen, hat Gott Propheten gesandt. Einer von denen, die Gott gesandt hat, die immer wieder gewarnt haben, war Clemens August von Galen, der ja sehr deutlich und mit Nachdruck gewarnt hat. Aber man hat nicht auf sie gehört. Man hat sie schachmatt gesetzt, abgesetzt. Und irgendwann blieb nur noch der Untergang. Der Apostel Paulus hat in seinem Römerbrief, das ist ja sein großer programmatischer Brief, der längste seiner Briefe, da hat er einen Satz geschrieben, als er auf die Geschichte Israels blickt, was da im Alten Testament aufgeschrieben ist, das ist zu unserer Belehrung geschrieben. Das heißt, damit wir heute nicht den gleichen Fehler machen wie das Volk Israel, damit wir heute nicht den gleichen Fehler machen wie die Nationalsozialisten, darum ist das aufgeschrieben, uns zur Warnung. Aber mal ganz ehrlich, wer hält denn heute noch in unserer Gesellschaft Gott wirklich die Treue? Wie viel Prozent sind das denn noch? Ist es nicht heute genau so wieder, dass wir eine Ideologie haben, die Gott einfach nicht mehr braucht? Man ist noch nicht mal gegen Gott heute. Wenn man ja noch gegen Gott wäre, dann würde man ja noch eifern, dann würde man auch brennen. Es ist doch egal, ob es Gott gibt oder nicht. Gott ist eine Größe, die man vernachlässigen kann. Ich habe vor 14 Tagen im Fernsehen einen Bericht gesehen, in den Schulen in den USA darf nicht mehr gelehrt werden, dass der Mensch eine Schöpfung Gottes ist. Der Mensch stammt vom Affen ab, damit hat Gott überhaupt nichts zu tun, Gott gibt es sowieso nicht. Da glauben nur noch die Frommen dran. Und wenn es heute Menschen gibt, die warnen, wenn Gott heute Menschen schickt, wie damals die Propheten, die sagen, ihr müsst umkehren von eurem Weg, was machen die Leute heute? Da sagen sie, das sind Fundamentalisten, das sind Schwarzmaler. Und statt ihnen zu glauben und wirklich den Weg der Umkehr zu gehen, werden sie lächerlich gemacht. Was ist denn heute? Vom Gericht Gottes darfst du doch gar nicht mehr reden heute. Wir haben einen lieben Gott, einen barmherzigen Gott, einen guten Vater. Wer redet denn heute noch vom Gericht? Vom Zorn Gottes? Das Lied strenger Richter aller Sünder darfst du doch gar nicht mehr singen in der Fastenzeit. Da regen sich die Leute auf. Du hast ja ein verstaubtes Gottesbild, sagen sie dann. Sie haben gar nicht verstanden, dass der Zorn Gottes im Grunde genommen die Kehrseite seiner Liebe ist. Gott lässt nicht zu, dass die Welt, seine Schöpfung und sein Volk zugrunde geht. Und wenn es auf dem Weg der Zerstörung ist, dann trifft es der Zorn Gottes, weil er gerade seine Schöpfung liebt. Es ist heute genauso wie damals. Und ich bin ganz sicher, wenn wir es nicht lernen, aus der Heiligen Schrift auch umzukehren, wirklich umzukehren und Gott wieder den Platz in unserem Leben und in unserer Gesellschaft zu geben, der ihm gebührt, dann wird es mit uns bergab gehen, immer mehr. Und es wird irgendwann Untergang sein. Wenn der Apostel Paulus geschrieben hat, was in der Bibel geschrieben wurde, ist zu unserer Belehrung geschrieben, dann fügt er da noch einen halben Satz hinten dran und der ist jetzt auch wichtig. Und da schreibt er, es ist geschrieben worden zu unserer Belehrung, damit wir durch die Heilige Schrift Trost erfahren und Hoffnung erfahren. Das ist genauso wichtig. Mitten im Gericht Gottes, als das Volk Israel damals mit Nebukadnezar den Untergang erlebt hat, da ergeht eine Botschaft der Hoffnung mitten im Gericht, nicht am Gericht vorbei. Und dann, das hat Gott durch die Propheten auch angekündigt, wird das babylonische Reich erobert vom Perserkönig Cyrus. Und das Erste, was der Perserkönig Cyrus macht, als er Babylon erobert hat, er gibt ein Edikt, einen Erlass heraus, Das Volk Israel, die Juden, dürfen wieder zurückkehren nach Jerusalem. Und sie kriegen ausdrücklich die Weisung, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Und das ganze Volk des Landes wird aufgefordert, gebt den Juden Geschenke mit, gebt ihnen Gold mit, damit sie was haben, womit sie das Haus ausschmücken können, den Tempel ausschmücken können. Da ist nicht die Botschaft des Untergangs das Letzte, sondern das Letzte ist die Botschaft der Hoffnung. Und das gilt auch heute. Wir kommen am Gericht Gottes nicht vorbei, wenn wir nicht umkehren. Aber genauso gilt im Gericht diese Botschaft der Hoffnung, Gott lässt nicht von seiner Schöpfung. Das, was ich am ersten Fastensonntag gepredigt habe, vielleicht erinnern Sie sich noch mit dem Regenbogen. Die Sintflut war ja auch ein göttliches Gericht. Aber in diesem Gericht erscheint der Regenbogen, das Zeichen der Treue Gottes, dass er zu seiner Schöpfung steht. Das gehört genauso dazu, genauso wie der Ernst der Gerichtsbotschaft der Bibel. Ich kann mich erinnern, Mitte der 80er Jahre habe ich diese Stelle gelesen vom König Cyrus, ein heidnischer König wohlgemerkt, der Gott überhaupt nicht kennt, den Gott dazu gebraucht, damit sein Volk wieder einen neuen Anfang machen kann. Und ich habe damals, war ja noch die Zeit der UdSSR, der Ostblock, Eiserne Vorhang, ich habe damals angefangen zu beten, Gott, wenn du damals im Alten Testament einen heidnischen König Cyrus gebrauchen konntest, um das Volk wieder zu einer neuen Blüte zu führen, warum kannst du heute nicht einen Generalsekretär der UdSSR wie Brezhnev gebrauchen, um dem Volk in Russland wieder den Glauben zu ermöglichen und um den Völkern des Ostblocks die Freiheit zu schenken? Ich habe jeden Tag dieses Gebet vor Gott gebracht. Wenn du das damals mit einem heidnischen König gekonnt hast, warum kannst du das heute nicht mit einem neuheidnischen Brezhnev tun? Gut, Gott konnte einen Brezhnev nicht dafür gebrauchen. Aber sie haben es alle miterlebt, wenigstens die Älteren noch. Sie haben es alle miterlebt, wie dann nach Brezhnev Andropow kam, Gorbatschow kam und wie dann in wenigen Jahren das ganze starre kommunistische Regime sich auflöste, wo dann Freiheit geschenkt wurde. Gott kann mitten in der Untergangssituation einen neuen Anfang schenken. Und das gilt uns heute auch. Und wenn die Juden diese Geschichte, die wir eben als Lesung gehört haben, ganz an das Ende der hebräischen Bibel gesetzt haben, ganz an das Ende, dann heißt der letzte Satz in der hebräischen Bibel, auf nach Jerusalem. Das ist der Erlass, den Kyros rausgegeben hat. Sie sollen nach Jerusalem ziehen und Jerusalem wieder aufbauen. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Und es ist eine Botschaft der Hoffnung, auch für unsere Zeit. Amen.